E-Bike kann ich doch mit 70 machen. Ich will doch Fahrrad fahren, um ein bisschen fit zu werden.
Du musst ja nicht anmachen, dein E-Bike.
Ja, aber wenn ich es habe, ist ja wie, kauf dir doch die Schokolade und nimm sie in die Hand. Du musst sie ja nicht essen.
Nee, der Vergleich hinkt auf beiden Beinen.
Wo hinkt der denn?
Ja, dass du natürlich einfach die Belastung einstellen kannst am E-Bike.
Ja, aber was will ich denn? Ich möchte ja, wenn ich bergauf fahren muss, die Strecke auch bergauf ohne Hilfe fahren.
Ja gut, dann mach's doch.
Ja, dann mach's doch. Das meine ich ja. So rede ich, so geht mein Selbstdialog. Mach's doch, die blöde Kuh, mach's doch selber. Und so geht das die ganze Zeit.
Ina Müller und die quälenden Selbstdialoge kennen wir alle, oder? Ina Müller jedenfalls geht zum Teil ziemlich hart mit sich ins Gericht. So richtig stolz auf sich ist sie eigentlich nie. Wobei, dass sie die Prüfung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin geschafft hat, das macht sie bis heute stolz, hat sie mir erzählt. Und dann haben wir natürlich über die vielen Jahre gesprochen, die sie in einer Apotheke gearbeitet hat. Wie gießt man zum Beispiel Zäpfchen? Ina hat's mir verraten. Und natürlich ging es auch um Inas Nacht, um besondere Gäste und über ihre Tour Anfang nächsten Jahres haben wir auch gesprochen. Viel Spaß jetzt also mit Ina Müller.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Ina Müller ist bei mir. Ina, herzlich willkommen. Ich freue mich unheimlich, dass du da bist.
Hallo Jörg, ich freue mich, hier zu sein.
Du hast gerade
ich hätte allerdings auch gerne, Ina, in einem Raum gesessen mit ein bisschen Fenster, Tageslicht.
Ja, ich auch.
Oder so.
Ja, haben wir nicht.
Was Menschliches um sich rum und das ist ja wirklich...
Genüge ich dir nicht als menschliches
Doch,
Element, meinst
aber
du?
Aber die Umgebung wirkt so künstlich und du bist ja ein Mensch. Und
ja,
jetzt,
ich hoffe, dass
ich immer das Gefühl, man will sich ja natürlich geben in einer unnatürlichen Umgebung. Mhm. Das ist, glaube ich, das Problem.
Wir versuchen das. Du hast jetzt leider gerade deinen Fächer weggelegt.
Ja,
du hast nämlich so schön gefächert, weil es dir ein bisschen warm ist und mir hat es dann untenrum an den Beinen so schön zugefächelt.
Ja,
also
guck
es war,
mal.
Ich habe gerade schon gesagt, es ist untenrum heute ungewöhnlich schön.
So, damit wir auch wissen, wie es gemeint ist.
Wenn's
ich würde den gerne nicht gebrauchen, aber mir ist halt wirklich dann immer warm. Und dann sitzen wir hier in einem nicht klimatisierten, würde ich jetzt mal fast sagen.
Auch so ein bisschen klimatisiert ist, glaube ich, schon.
Raum.
Ja. Du hast hier auch, das müssen wir schon sagen, du hast hier
auch den
Handventilator, da hat der Techniker aber so geguckt.
Aber jetzt schau mal, wie schön das ist. Ich stelle mir den dann immer so hin.
Ich finde es schöner, wenn du fächerst.
Ja, die Haptik ist schöner mit dem Fächer.
Ja, aber auch so ein Luftzug erreicht mich besser.
Wahnsinnig effektiv.
Auch schön fürs Bild, wenn du den vor der Nase hast.
Ich habe neulich gesehen, Adele hat den auch, das ist eine bestimmte Firma,
ja,
die hat sich den hier vorne ins Kleid gesteckt und damit gesungen.
Und
das konnte ich absolut nachvollziehen,
ja,
wie sie da drauf gekommen ist. Ich zeige dir jetzt noch mal einen kleinen Trick, ohne dass ich Werbung machen will.
Ja.
Man kann den knicken und genau ausrichten, soll das Dekolleté das oder der Hals oder das Gesicht gekühlt werden.
Jetzt das wirklich, hat, der hat einen Schwenkarm, dann kann man ihn Nuancen verstellen.
Ja.
Das ist schon raffiniert.
Das ist toll.
Ja. Also wir haben den Ventilator, wir haben den Fächer, es liegt hier auch noch so ein kleines Tischchen.
Es wurde mir von einer Fanin, ja, genäht und das habe ich seit, glaube ich, 25 Jahren. Es wird immer mal wieder gewaschen, sollte man nicht meinen, wenn man sieht.
Ich wollte gerade sagen, bist du sicher, dass es schon mal gewaschen
von
wurde?
Ja, von mir, ich bin sehr sicher. Aber ich glaube, auch wenn ich es noch dreimal wasche, werde ich ein Problem haben. Ich lege es einfach mal so dahin. Ich dachte, du hast ja da oben auch sehr viel Fläche, die
ich
glänzen kann. Glanzfläche.
Ja.
Die könntest du damit auch bearbeiten.
Mensch, du. Also wir sind nicht schlecht ausgerüstet.
Nutzt du was da gegen deine Glanzfläche eigentlich? Gibt es nicht mittlerweile so...
Nee, die Kolleginnen hier hauen mir halt immer so ein Kilo Puder drauf, damit es nicht so glänzt.
Aber das ist ganz schön.
Ja?
Ich hätte mehr Puder noch drauf gemacht, aber ich habe auch nicht so viel Puder drauf gemacht.
Sollen wir die Ambulanz
hier... Weißt du, was mich wundert, dass die Technik noch nicht so weit ist, dass es mittlerweile, man sagt, es gibt Sprühhaar, ne?
Mhm.
Wo Leute sich
Würdest du mir das empfehlen?
Ja, ich wundere mich, dass es nicht schon so wie so Karnevalsschlangen, manchmal drückt man noch so und dann kommt so eine Schaumstoffwurst aus so einem Sprühgerät, dass man sowas nicht schon für so Frisuren hat, dass man sich die so hinsprüht, wie wir uns Augenbrauen malen und
es
so.
Ist jetzt aber nicht so, dass es nicht irgendwelche Dinge gibt, die man sich auf den Kopf legen kann, um Haar zu simulieren. Aber das war nie mein Weg.
Nee. Wie lange ist es schon weg?
Oh, lang. Lass mal überlegen. Also luftig schon so mit Anfang 20 und dann der radikale Schnitt dann mit 26.
Was natürlich super ist. Und wie alt bist du jetzt?
So fangen wir gleich an. 53.
Bist du?
Ja.
Und mit Anfang 30 hast du schon kurz gemacht?
Ja.
Aber
weil ab da... War es kein Thema mehr.
Aber wie gut für dich, dieses Thema los zu sein,
genau,
ab da.
Genau.
Und
ist
hat deine
so.
Ehefrau dich quasi ohne schon viele Haare kennengelernt?
Und das ist natürlich perfekt.
Perfekt.
Weil ich genauso aussah und ich habe mich seitdem, möchte ich mal behaupten, bis auf so ein paar Jojo-Effekte, hat sich nichts verändert.
Ja, okay. Aber steht dir auch sehr gut. Darf ich noch einmal von der Seite gucken?
Ja, gerne.
Ja, weil du natürlich einen super Kopf hast dafür. Es gibt ja so Köpfe wie mein Hinterkopf. Ich habe eine Toupierbürste, von der ich erst vor einem Jahr erfahren habe, dass es sie gibt, dass man sich das hier so ein bisschen toupiert, weil es sonst immer so runterfällt. Flatsch, denn mein Hinterkopf sieht aus, als hätte einer so hoch oben mit der Pfanne einmal so draufgehauen. Also ich habe keinen richtig schönen runden Kopf. Ist
hinten so ein bisschen
Kopf.
Platt?
Ja.
Okay.
Das ist gar nicht schön. Und das ist nur dann eben nicht schön, wenn man keine Haare mehr hat. Aber du hast ja einen perfekten Kopf dafür.
Das wusste ich, sehr gut, wusste ich damals aber nicht, dass der Kopf dazu taugt. Aber es war einfach alternativlos irgendwann. Und jetzt natürlich,
bist du ganz vorne dabei.
Die alten Kumpels, die mich früher so ausgelacht haben mit Mitte 20 und so, wird aber oben immer. Und die standen in der Kneipe dann so hinter mir und haben mir so auf den Kopf geguckt. Und die laufen jetzt rum wie so gerupfte Hühner.
Ja, die lassen ja oft auch sehr lang diesen Frankfurter Kranz noch stehen und versuchen noch ein bisschen was wohin zu kämpfen.
Und kommen jetzt mit in die Midlife-Crisis mit der Glatze. Ja. Und das ist ganz blöd.
Und das ist nämlich blöd. Du hast das Problem von der Backe, fertig aus, hast du sehr gut gemacht.
Ja.
Aber du machst auch Sport, ne?
Ein bisschen, ja. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht so brutal. Machst du noch dieses EMS-Training? Dieses, also mal mit Strom
quasi. Ich sage jetzt mal, ich mache seit einem Jahr, glaube ich, gar nichts mehr, weil ich nicht dazu gekommen bin. Es gab sehr viel zu tun, sehr viel Arbeit. Ich habe auch immer so Phasen. Ich mache manchmal ganz viel, dann fast wie im Wahn.
Ja.
Und dann mache ich wieder ein Jahr gar nichts, weil ich dann trotzig bin mit mir selber. Ich will nicht sagen beleidigt mit mir selber, aber ich kriege so eine Trotzigkeit. Nee, heute nicht. Nee, es ist jetzt nicht die Zeit. Nein, heute, wir lassen es jetzt. Ab da kommt die Metamorphose. Ich nenne das dann immer meine Körpermetamorphose. Mhm. Dann gehe ich zum Beispiel 2 Wochen fasten. Das habe ich dann gemacht. Und habe in 2 Wochen 1,5 Kilo abgenommen und habe nichts gegessen, nicht getrunken, also kein Alkohol, keine Zigaretten, gar nichts. Und da fand ich einen Benefit von 1,5 Kilo.
Ja.
Ich war selten so deprimiert und habe mir dann noch meinen Stoffwechsel runtergehauen, weil der natürlich gesagt hat, fang mal wieder an zu essen, Baby, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Hatten sie mir aber auch gesagt, dass man erstmal wieder, es waren dann also statt 1,5 abgenommen, dann irgendwann viel mehr als bevor ich, viel mehr als bevor, kann man das sagen, ist auch egal. 4 Kilo mehr, als ich wollte. Und seitdem war ich so deprimiert und auch kein Sport. Und jetzt mache ich gerade einen neuen Plan, aber ich bin noch nicht besonders weit in meinem Plan. Hast du einen Vorschlag?
Ich finde Pläne gut.
Laufen ist einfach gut, das ist aber für den Kopf gut.
Ich gehe gerne laufen.
Laufen.
So.
Ich auch. Weil ich mich so freue, dass ich noch laufen kann.
Oder Fahrradfahren. In Hamburg, Fahrradfahren.
Fahrradfahren macht mich aggressiv.
Tatsächlich? Ja, die anderen Radler oder du dich selbst?
Alles da dran.
Echt?
Ja. Ich bin viel an der Nordsee und selbst da wollte ich Fahrrad fahren und dann hieß es, ja, hol dir doch ein E-Bike und dann denke ich, ja, aber ein E-Bike kann ich doch mit 70 machen. Ich will doch Fahrrad fahren, um ein bisschen fit zu werden.
Er muss ja nicht anmachen, dein E-Bike.
Ja, aber wenn ich es habe, das ist ja wie, kauf dir doch die Schokolade und nimm sie in die Hand, du musst sie ja nicht essen.
Nee, der Vergleich hinkt auf beiden Beinen, glaube ich.
Wo hinkt der denn?
Ja, dass du natürlich einfach die Belastung einstellen kannst am E-Bike. Kannst sagen, heute bin ich fit und es hat wenig Gegenwind, dann fahre ich halt die kleine Stufe und merkst.
Ja, aber was will ich denn? Ich möchte ja, wenn ich bergauf fahren muss, die Strecke auch bergauf ohne Hilfe fahren.
Ja.
Ich möchte ohne Hilfe da hochfahren, um A, Kalorien zu verlieren, B, fit zu werden und C, meine Gelenke zu bewegen.
Okay. Ja gut, dann mach's doch.
Ja, dann mach's doch, das meine ich ja. So rede ich, so geht mein Selbstdialog seit Monaten. Mach's doch, die blöde Kuh, mach doch selber. Und so geht es die ganze Zeit. Ich hoffe und ich habe das Gefühl, es könnte passieren, dass es wieder losgeht irgendwann.
Aber bist du da dann streng mit dir?
Ja.
Ich mein, ja.
Hast du mich dann auch. Bewegung ist ja auch so gut, speziell Laufen ist halt einfach gut fürs Gehirn.
Ja.
Ich brauche das eigentlich unbedingt, speziell, wenn wir 3 Sendungen gemacht haben in der Kneipe, nachts spät, viel Konzentration, dann 2 Tage später noch eine und 2 Tage später noch eine, dann brauche ich eigentlich dazwischen Sauerstoff, Laufen, Sport und das mache ich dann nicht. Ich liege dann einen Tag im Bett dazwischen.
Bestelle
mir eine Pizza.
Ist da auch schön.
Vielleicht gehe ich nochmal in die Sauna zum Ausgiften, um am nächsten Tag wieder hinzugehen.
Sauna ist halt dann schön, wenn man vorher was gemacht hat eigentlich. Dann finde ich Sauna toll.
Ja, aber ich mache es dann, damit
fühlt
ich überhaupt irgendwas gemacht habe.
Ja, fühlt
wenigstens
man sich auch gleich
Sauna.
Hübscher dann in der Sauna.
Ja, wenn ne? Man, ja, was gemacht
ich find schon, ja.
Naja.
Ich glaube da an dich. Aber wenn ich jetzt, darf ich sowas eigentlich sagen? Ich finde, dass du total gut aussiehst. Ist okay oder sagst du, okay, komm. Oh,
doch, aber ich finde, ich bin 58 und so sehe ich halt aus. Also ich gucke mir das ja hier alles an, was passiert und es ist nicht so easy, aber ich habe mich für den Weg in Würde entschieden und ich sage auch manchmal zu meinen Kamerajungs, bitte nicht mehr in die Nasenlöcher fahren und nicht mehr immer von unten, sondern versuch mal ein bisschen so aufzunehmen. ich versuche die Sendung nicht unbedingt viel zu gucken. Ich spreche mit dem Fotografen. Ich sage Licht, Licht, Licht. Bei Wohnungen sagt man immer Lage, Lage, Lage. Im Fernsehen heißt es Licht, Licht, Licht für mich. Mhm. Also mit Licht kann man viel machen. Ich war auch ein bisschen beruhigt, als ich diese beiden Lampen da gesehen habe. Weil die Pest ist ja heutzutage, Radio zu machen. Und dann wird ja doch eine Fernsehsendung draus. Ja,
ist mittlerweile so.
Ist natürlich nicht so schön.
Nein. Ich bin auch extra Radiomoderator geworden, um nicht irgendwie mich im Bild zu sehen.
War so. Man geht doch zum Radio, weil man sagt, wir können alles vergessen. Wir können hier sitzen, wir können es hier so hinsetzen, den Fuß drauflegen und uns nur in die Augen gucken und uns auf Themen konzentrieren. Ja. Jetzt sitze ich aber schon wieder hier, muss schon wieder gucken, keinen Buckel machen.
Bist du am Posen?
Gucken. Man ist automatisch ein bisschen am Posen.
Ja, aber gut, das bin ich jetzt, weil du mich anguckst, bin ich am Posen, aber nicht wegen der Kameras.
Ja, ich ein bisschen, weil ich...
Wegen der Kamera, nicht wegen mir.
Ich möchte nicht, dass das, was ich immer versuche zu präparieren und zu präparieren, wieder durch diese Stunde jetzt in sich zusammenfällt.
Wie oft hast du denn Gäste, die, ich habe die nämlich erlebt, die sagen, also ich komme ja gern zu dir, aber Kamera nur von links.
Noch nie.
Oder, wirklich noch nicht?
Nichts.
Mhm. Aber erlebt ihr es halt bei Inas Nacht, dass da vorher gesagt wird, komm gerne, aber.
Also was hinter den Kulissen abläuft.
Kriegst du gar nicht mit?
Oder? Nee, wenn jetzt, sage ich mal, das Management wird ja mit dem zuständigen Redakteur sprechen. Mhm. Sowas kennst du ja auch. Mhm. Und wenn die dann sagen, wir schicken heute übrigens nochmal eine kleine Info und dann steht da drin, bitte nicht sprechen über, und das nicht, dies nicht. Ja, habe ich noch nie mitgekriegt? Glaube ich eigentlich nicht. Ich überlege gerade... Manchmal kommt an mich weitergegeben durch, das Management bittet nochmal nicht darüber zu sprechen. Das wissen wir aber alle, darüber hätte ich dann eh nicht gesprochen. Es gibt bestimmte Beziehungen, über die man nicht sprechen soll. Es gibt Kinder, über die man nicht sprechen soll und. Da habe ich vollstes Verständnis und früher hatte ich noch so ein bisschen immer die, wie soll ich das sagen, den Ehrgeiz, so ein bisschen was rauszukriegen, vor allen Dingen auch privat. Mittlerweile, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist es einfach die Pest. Also wenn da erstmal irgendwas drin ist in Social Media, wenn erstmal irgendwas ist an der Öffentlichkeit, dann ist es schwierig, das wieder rauszukriegen. Mhm. Und deswegen ist mein Interesse da auch weg.
Ja.
Geht da mir irgendwas ähnlich. Aufzudecken.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe jetzt zum Glück noch nie erlebt, dass hier jemand rausgegangen ist und gesagt hat, boah, das fand ich jetzt aber unterirdisch, dass dieses oder jenes Thema so breit getreten wurde. Ist dir das schon mal passiert, dass da jemand gesagt hat, war jetzt ja nett, aber jetzt bin ich aber ein bisschen... angefasst, weil
ich habe
Grenze...
Otto war zum Beispiel da und Otto mag ich sehr und es war auch ein ganz toller Abend. Aber Otto wollte gar nicht seine Rolle verlassen. Also es hat dann alles Spaß gemacht, aber Otto hat ein Buch geschrieben und in dem Buch, also eine Biografie, liest man, dass er einen Pilotenschein hat. Man liest über die Kindheit. Wie hat er mit Mama, Papa gelebt? Er hat nur in Emden gelebt. Ich fühle mich Otto sehr verbunden, weil ich groß geworden bin mit seinem Humor und mit seinen Gags. Und das, er hat aber die Rolle nicht verlassen und er mochte nicht, nee, aber darüber reden wir doch jetzt gar nicht, nee, reden wir doch wieder. Und das war wirklich schwere Arbeit und weil Otto ist so Profi und das wollte er nicht. Und er hat vielleicht auch recht, ne? Aber da habe ich es mal erlebt. Mhm. Aber an sich, ich würde es ja auch immer so machen, aber ich glaube, ich habe es so auch noch nicht erlebt. Ich sage dann immer, darüber reden wir aber jetzt auch nicht. Und so sage ich dann einfach, und dann möchte ich jetzt nicht drüber reden. Was soll man denn sagen, außer ich möchte gerne nicht drüber reden? Mhm. Können wir bitte über was anderes reden?
Ja, geht ja.
Was soll man denn sagen?
Ja.
Und ich habe keinen Bock, in einem schlecht gelaunten Interview zu sitzen. Ich bin jetzt hier, weil ich gerne hier bin. Ich kann hier nicht sitzen, weil ich irgendwas verkaufen will und sage, ich habe schlechte Laune, ich habe auch keinen Bock, hier zu sein, aber sag mal bitte, dass ich da und da spiele.
Ja.
Das ist nicht der Deal.
Ja, nee.
Der Deal ist, mach das, wo du Bock drauf hast. Mach, wenn du meinst, 4-5 Sachen am Tag. Such die ein bisschen aus. Mhm. Aber dann sei professionell und sei fair und hab Bock. Mhm. Und das finde ich auch ganz gut daran.
Wie ist es, wenn du einen Gast wahnsinnig verehrst? Also wenn du Fan bist. Mhm. Manchmal ein bisschen, ist es schwierig?
Ich finde, noch schlimmer ist es, wenn jemand kommt, mit dem ich so wenig... Punkte hatte bisher in meinem Leben. Reinhold Messner war da.
Ja.
So, und ich habe mich nie so richtig doll früher für Bergsteigen interessiert und so, was weiß ich denn, was 6000er, 8000er heißt. Was weiß ich über die Schwierigkeiten. Dann habe ich mich aber eine Woche ins Bergsteigen, in seine Geschichte, in alles, in seine Filme geguckt und so weiter. Und dann kommt da Reinhold Messner rein. Und ich sagte, der ist ja kein Mensch, der ist ja Gott.
Ja,
der ist ein Bergsteigegott. Ja. Mhm. Der ist schlau mit dem, was er sagt. Der traut sich Dinge. Der macht die letzten 2000 alleine, ohne Sauerstoff. Alle brauchen Sauerstoff, nur Reinhold nicht und so. Und das war ein sehr, ich hatte ein bisschen Angst, dass er sich nicht ernst genommen fühlt, weil ich wollte es ein bisschen fluffiger angehen. Und das hat, glaube ich, auch alles funktioniert. Weil alle anderen Interviews kennt man ja mit ihm. Die kannst du überall gucken und lesen. Ich wollte wissen, wie man, ob er schon mal Sex gehabt hat auf dem 8000er, so ungefähr. Ja, ein bisschen blöd, aber so bin ich halt. Das ist halt die Sendung mit der Maus für Erwachsene. Und da bin ich beseelt rausgegangen. Aber wenn ich Fan von jemandem bin, ist es fast noch ein bisschen schlimmer. Ich versuche gerade jetzt zu überlegen. Also Sting war mal da, ne? Ja. Und da bin ich nun Fan und er spricht Englisch. Ich wusste nicht, wann er kommt. Ich wusste nicht, ob er kommt. Mir wurde nur gesagt, es könnte sein, Sting kommt noch rein.
Mit der Ansage gehst du in die Sendung. Vielleicht kommt Sting noch rein.
Sarah Connor war schon da und irgendwann kommt er rein. Wir wissen nicht genau, wann. Wir wissen auch nicht, was der macht, aber er möchte schon singen. Er bringt eine Gitarre mit. Und da wird mir fast schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaub,
aber es ist alles gut gegangen und alles war schön. Er hat sogar seine alten Sachen gesungen. Da ist er ja auch oft empfindlich. Man liest ja dann auch vieles, was diese großen Stars schon gesagt haben. Ich muss jetzt rübsen, obwohl ich noch nichts gegessen habe.
Alles gut.
Habe heute.
Du kannst. Ist da eigentlich Kaffee noch drin in deiner praktischen?
Ich habe schnell noch im Hotel gemacht heute
Morgen.
Du
kannst hier übrigens trinken und auch wieder fächeln. Ja, ich könnte es auch mal wieder ein bisschen brauchen.
Aber wen hättest du denn? Wer war denn mal hier, wo du
Reinhold
wahnsinniger?
Reinhold Messner, muss
ich sagen. Auch, ne?
Ja. Und ich habe jetzt aber natürlich, ich habe ihn natürlich nicht gefragt nach Sex auf dem 8000er. Aber ich habe auch so ein Gefühl gehabt, es war für mich so irreal, dass da Reinhold Messner sitzt. Weil Reinhold Messner war von Kindestagen an, war der, ich glaube, wenn der Yeti reingekommen wäre, wäre ich nicht so ergriffen gewesen wie bei Reinhold Messner.
Ja.
Das war wirklich so eine...
Ich habe ihn noch reingeholt mit dem Satz, Reinhold Messner, holen wir ihn rein, den Mann, von dem sogar der Yeti sagt, es gibt ihn wirklich, Reinhold Messner. Da fing es ja schon an, fühlt er sich da noch ernst?
Den
Witz
erzählt er ja selber.
Okay, das
hat er tatsächlich mal auf der Bühne
erzählt. Originell?
Ja, siehst mal.
Ja, ich zum Beispiel gar nicht gelesen.
Ja.
Okay. Naja, nur dann habe ich gedacht, wenn der schon von Anfang an, das muss so eine Mischung sein aus, schon ernst nehmen und man ist dann doch, obwohl ich das gar nicht wollte, man ist dann doch schon beeindruckt.
Ja.
Oder ich mag das auch, ich sag mal, wenn so jemand kommt wie Robert Habeck, hat Bock zu kommen, also Politiker. Und das, man will die nicht beschädigen durch zu flapsig sein, man will schon was erfahren.
Aber das ist ja so eine Generation, ich glaube halt bei Reinhold Messner ist schon auch so ein Generationending. Der ist nun mal fast 80 und hat da auch so viel Botschaft mittlerweile.
Ja, und wenn er spricht,
dann so ganz flapsig,
man hängt ja an seinen Lippen.
Total.
Warum?
Ja.
Warum ist das so?
Ja, ein lebender Mythos.
Ja,
war
das ist mein
ihm.
Gefühl.
Ja, war bei ihm so.
Ja. Und ich glaube, Reinhold Messner auch, der fragt sich natürlich auch, ich bin jetzt so und so alt, was kann ich noch tun? Ich reise jetzt nochmal durch die Welt und spreche über meine Erfahrungen. Das macht er jetzt als Speaker quasi, rumzureisen. Warum? Weil der nicht zu Hause sitzen will.
Ja.
Der will erzählen, der will das, was er erlebt hat, erzählen. Und da habe ich großes Verständnis dafür.
Aber es ist natürlich auch klar, mein Reinhold Messner ist auch wirklich informiert und er weiß, wenn er in Inas Nacht geht oder zu Inas Nacht geht, dass da auch mal getrunken wird, dass es da derb zugeht.
Wusste er alles nicht. Er hat gesagt, meine Frau hat mich überredet, die ist Fan. Und den Spruch allerdings höre ich öfter.
Das ist natürlich heikel.
Sitzen öfter Leute da, wo ich denke, wusstest du eigentlich, wo du dich hier drauf eingelassen hast? Ehrlich gesagt, nein. Wer war denn das noch? Der sagte, meine Frau hat mich geschickt, aber ich kann mich auf meine Frau verlassen. Sagen sie denn immer alle.
Ja. Gut. Mag ja sein und dann hat der klar, das Gespür auch nicht getrogen. Also offensichtlich hat es ja funktioniert.
Ja.
Und ich glaube auch, dass er Humor hat und alles. Aber klar, wenn man so die Grenzen dann austestet, also die Frage nach dem Sex auf dem 8000er wäre mir hier natürlich nie über die Lippen gekommen.
Dafür ist die Sendung ja da. Ja. Also Inas Nacht ist nicht dazu da, ein echtes, ernstes Interview mit Reinhold Messner.
Ja.
Man hat alles über ihn gehört, gelesen, er hat alle Interviews gegeben. Der Punkt ist ja, wie ist Messner wohl bei Inas Nacht?
Genau.
Also wie viel Humor hat der, wie viel Selbstironie hat der? Wie kommt er damit zurecht, dass sie ihm ständig reinplappert? Macht ihm das schlechte Laune und so? Das ist, glaube ich, da der Punkt.
Nach dem Motto, willkommen in meinem Satz.
Und er hat Riesling willkommen in meinem Satz. Und er hat Riesling mitgebracht.
Riesling?
Ja, der hat jetzt nicht mehr, hat alles verkauft, vererbt.
Vererbt.
Das Schloss, der hat ja ein Schloss, alles vererbt.
Genau.
Und da dran war ein Weingut. Und da haben die Riesling angebaut oder bauen es immer noch. Und ich trinke sehr viel und sehr gern Wein. Das war einer der besten Rieslinge, die ich je getrunken habe.
Du hast den wirklich ausgetrunken?
Ja.
Die Flasche kommt doch in den, ja, in den, in den Schrein.
Ich habe nicht die Flasche ausgetrunken, die Flasche. Sondern wir haben den, ich weiß nicht, ob er den mitgebracht hat oder wir den besorgt haben, aber er hat mitgetrunken. Das fand ich zum Beispiel auch sehr menschlich.
Das hat er aber schon gesagt, dass er auch mit seiner Frau abends dann auf Schloss Duval oder wie es heißt da, und dann trinken sie ein Primitivo zusammen und überlegen, wo sie als nächstes die Welt retten.
Was für ein Leben, ne?
Ja.
Ja, ist schon gut.
Wenn du diese Grenzen austestest, jetzt auch sagst, okay, ist Reinhold Messner ist ein Mythos, aber trotzdem Inas Nacht ist Inas Nacht, dann gehen wir auch mal dahin, wo es wehtut oder richtig lustig wird.
Albern wird.
Ja, albern wird
auch. Wehtun, glaube ich, wirklich nicht, aber ein bisschen albern, ein bisschen tiefer gelegt, als vielleicht Gesprächspartner das aus anderen Sendungen gewohnt sind.
Inas Nacht läuft jetzt, glaube ich, in der 19. Staffel?
16.
16?
Das wäre mir zum Beispiel in meiner Sendung nicht passiert.
Eine falsche Zahl? Gut, aber die 9 und die 6, jetzt mal ehrlich, nur umdrehen.
Also Jens und Sven kann man mal verwechseln, aber 19 und 16 hätte ich jetzt, glaube ich.
In der 16.
Hast du da ein Problem, ein Zahlendreher-Problem?
Nee, generell nicht.
Ach so, okay.
Nein.
16, ich würde mir wünschen, wir schaffen die 19. Also man weiß ja nicht, wir hangeln uns ja quasi von Jahr zu Jahr. Aber ich würde es ungern aufgeben, ehrlich gesagt.
Ist es schwieriger geworden? Mittlerweile ist ja eine unfassbare Empörungskultur bei uns etabliert. Sobald man irgendwie was Falsches sagt, der Humor in die falsche Richtung geht oder alte Klischees bedient oder, dann wird man sehr schnell an die Wand genagelt. Ich glaube, das hast du auch gemerkt bei deinen Liedern auf deinem letzten Album, 55, wenn man da auch nur ein Lied Rauchen nennt, dann ist man ja schon jemand, der das Rauchen verherrlicht.
Das war mir auch klar und das war mir egal.
Ja. Ist es auch dem Sender egal?
Ja, dem Sender, das kann man wirklich sagen, der Sender lässt uns machen. Da kam noch nie jemand und hat irgendwie gesagt, mach dies nicht, das ist zu hart, das wollen wir nicht, da kriegen wir Ärger. Sie bitten manchmal darum zu sagen, bitte nicht vor der Kamera rauchen in der Sendung. Uns fehlt das Personal, um die Beschwerdebriefe zu beantworten. Ja. Das verstehe ich auch, das muss auch nicht sein. Ich wollte gerade was anderes Gutes sagen. Achso, man nicht mehr alles sagen. Ja, das mit dem Rauchen war mir klar, dass das aneckt. Und ich bin aber auch kein Vorbild und ich diene auch nicht als Vorbild. In der Sendung selber, ich finde ja viele Sachen, über die man korrekt sprechen soll, auch gut mittlerweile. Also, dass bestimmte Sachen nicht mehr gehen, das unterstütze ich alles. Es geht, glaube ich, für mich, auch in den Sendungen habe ich damit nicht so viel Problem. Es geht eher darum, auf der Bühne noch Themen zu finden, wo ich sage, das könnte schon wieder nach hinten losgehen. Ich hatte heute Morgen, das kann ich mal als Beispiel nehmen, ich hatte ein Interview und es wurde ein Spiel mit mir gemacht im Radio. Und das Spiel heißt, das unwahrste Interview, das du je geführt hast. Und das Spiel war, ich musste auf jede Frage mit dem Gegenteil der Wahrheit antworten. Also die Frage ist denn, findest du, dass Frauen wieder an den Herd müssen? Und dann sage ich, ja unbedingt.
Ja.
Das ist das Spiel. So, ich habe das Spiel mitgemacht und habe am Ende gesagt, Leute, ich würde euch bitten, wenn da dieser Satz aus dem Zusammenhang genommen wird, weil es wird nicht im Spiel erklärt, worum es geht. Du steigst in ein Auto, es ist ein Radiointerview.
Kommst mitten rein.
Ich komme in Teufelsküche. Es dient als super gutes Clickbait und ich habe das alles erlebe, das täglich im Moment. Gestern war ich lesbisch, vorgestern war auch schon wieder irgendwas. Jeden Tag wird auf meinen Nacken irgendeine Kuh durchs Dorf getrieben. Und es geht nur um Clickbait. Es geht nur darum, irgendeine Überschrift. Ina Müller hat doch noch Kinder. Irgendwas, was ich weder je gesagt habe, noch was noch will. Und ich dachte, wenn dieses Interview rauskommt und du nimmst nur den Satz, Ina, findest du, Frauen müssen wieder in den Herd? Und ich sage, ja, unbedingt. Nimm das und ich kann nach Hause gehen. Davon gab es noch 10 andere Fragen. Und wir telefonieren jetzt gerade, dass wir es bitte lassen. Es ist nicht witzig. Der Künstler kommt in Teufelsküche. Das Spiel ist eigentlich okay. Hätte man sich vor 10 Jahren, hätte es gemacht. Es wurde von Social Media aufgenommen. Das heißt, es geht in Social Media raus und du brauchst nur diesen einen Satz. Es sitzen sich 2 Leute hier, du klippst ihn raus.
Klar.
Und dann war es das mit Frau Müller. Dann kann ich in Rente gehen.
Ja. Nee,
und dann komme ich noch mit so Versuchen. Nein, das war doch nur ein Spiel. Aber allen nur ein Spiel. So fing es ja an. So, dann sitzt du da. Das ist schade,
ja,
dass du immer im Hinterkopf diese Schere hast, zu sagen, es war lustig jetzt gerade, aber das könnte dir auf die Füße fallen. Lass es weg, es liegt kein Segen drauf.
Und das heißt, wenn du auf der Bühne bist, dann kannst du noch reden über, was du ja auch gern machst, zum Beispiel über dein Alter oder über das Älterwerden.
So,
da kannst du dich selbst verarschen.
Mittlerweile stelle mich auf die Bühne und sage, guck mal, wie alt ich bin, wie dick ich bin, wie klein ich bin, wie doof ich bin. Weil damit passiert nichts.
Ja.
Das ist trotzdem gut. Und ich bin voll zufrieden mit meinen Themen, die ich habe. Aber ich war da schon mal mutiger, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich möchte ja mittlerweile auch selbst die Jungs nicht mehr schämen. Also früher waren ja die Männer ein bisschen die Opfer.
Und ja, genau.
Mittlerweile bleibt mir selbst das irgendwie, weil ich denke, ja, geht ja auch nicht.
Ist doch schade, oder?
Es ist irgendwie schade, aber so ist es halt. Wir müssen damit leben. Jetzt ist es eine andere Zeit. Jetzt bin ich halt selber mein eigenes Opfer und dann kann ich mir nur selber einen Leserbrief schreiben.
Ja, genau.
Oder dann muss ich mich schon selber canceln. Plus, muss man jetzt auch sagen, es gibt schon noch andere Themen. Man kann schon über, ich sag mal, Zeitgeschehen, da gibt es schon genug Themen, über die man Gags machen kann.
Ja, aber es ist wahnsinnig heikel geworden.
Selbst da ist es heikel
geworden. Ja.
Ja. Also, wie gesagt, es war mal leichter.
Mhm.
Beschwerde, einfach so unbeschwert, nicht beschwerdelos, aber unbeschwert lustig zu sein auf der Bühne war man. Das machen wir alle mit, das sagt, ich habe gerade Kurt Krömer, glaube ich, noch gehört, der sagt, er weiß gar nicht mehr, mit was er noch auf die Bühne gehen soll. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir die Entwicklung nicht gut finden. Das ist nicht mein Problem. Die Entwicklung ist wichtig, die findet statt und die muss sein. Aber den Job macht's halt schwer.
Ja. Jetzt sitzen wir hier natürlich wie zwei so ältere Menschen, die wir auch sind und gucken so zurück.
Mhm.
Du hast, das fand ich eigentlich ganz, du schielst auf das Taschentuch. Möchtest du dich abtupfen?
Ich gucke, ehrlich gesagt, habe ich dahin geguckt, um mich zu konzentrieren, weil ich dachte, was jetzt wohl kommt.
Ist es dein Konzentrationsfokus, also wenn du hier so 80 Zentimeter
vor dich schaust? Ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich auf dieses frische Taubengrau gucke, als wenn ich dir in die Augen gucke, wenn du eine Frage stellst. Gleich würde ich wieder hochgucken, wenn ich antworte.
Eine lebensbejahende Farbe hier. Ne?
Ja, eben nicht. Ne?
Aber mit dem Grün schon schön.
Immer ein frisches Traumgrau.
Sag, das schön ist.
Nein, es sieht aber auch gut aus.
Ja,
ja, sieht doch ganz gut aus, auch in der Kombi mit. Guck mal, selbst mein Fächer passt auch dazu.
Echt, das ist sehr schön hier. Du bist relativ spät, hast du den Schritt gewagt auf die Bühne. Mit, glaube ich, 35, Mitte 30.
Mit 30. Also auf die große Bühne mit 40. Also, weil ich da einen Major Deal, so nennt, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so nennt. Selbst die Begriffe sind, glaube ich, das ist so ein richtig fetter Plattenvertrag. Wenn der Plattenboss selber Ding Dong zu dir nach Hause kommt und sagt,
war so?
Hättest du nicht Lust, mit uns mal so ein richtiges Album zu machen? Ich war davor aber schon 12 Jahre mit Queen Bee unterwegs, mit meiner Kollegin Edda Schnittgart. Mhm. Und haben quasi Musikkabarett gemacht. Es war auch nicht klein, aber das waren dann so 500 bis 800 Leute. So, und dann das haben wir 12 Jahre gemacht, von 30 bis 40 in dem Dreh. Mhm. Und dann kam halt die große Plattenfirma und ein Mensch, mit dem ich Texte geschrieben habe und Menschen, die Musik für mich geschrieben haben. Mit Queen Bee haben wir halt nur schon bestehende Songs umgetextet, aus Balladen schnelle Songs, aus schnellen Songs Balladen gemacht, wie man so ein Musikkabarett macht. Ne?
Ich finde es ja cool, dass du warst ja damals schon voll im Berufsleben.
Ja.
Hast in der Apotheke gearbeitet.
Auch 12 Jahre, auch lange.
Ja, auf Sylt unter anderem.
Unter anderem, ja.
Und hast dann so alles, was da schon so ein bisschen zementiert war an bürgerlichem Leben, hast gesagt, ist okay, aber die Chance muss ich nutzen. Ich glaube, deine Mutter hat damals die Welt untergehen sehen.
Ja, fand das ganz gut, dass ich da auf Sylt war und in der Apotheke.
So aufgeräumt.
Und dann gab es eine Phase, ich bin dahin, ich war dann mit einem Arzt zusammen damals, der arbeitete auf Sylt in der Klinik, da kam alles zusammen und das fand die natürlich toll.
Ja.
Und irgendwann habe ich halt gesagt, das nicht mehr, das nicht, weg. Ich gehe nach Hamburg. Ich fange an, in einem Nachtclub zu singen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das war halt die Schmidt-Mitternachtsshow. Die kannten meine Eltern nicht. Aber das war auf der Reeperbahn und nachts um 12. Und in diesen Mitternachtsshows sind wir angefangen. In der Bar Jeder Vernunft in Berlin und. Dann hier in Stuttgart lange. gespielt im Friedrichsbau-Palast und da geprobt nachmittags und abends dann in der Revue als Maikäfer mitgespielt. Und so ging das los. Und für meine Eltern war dann irgendwie klar, oh, das geht nicht mehr lange gut, jetzt wird sie bald Drogen nehmen und dann wird sie Prostituierte sein.
Das ist
und
so.
Ja, das war aber auch wirklich deren Gefühl. Und das hat mich natürlich zutiefst beleidigt, weil ich das anders gesehen habe. Ich kannte ja nun auch dieses Genre. So, und das habe ich eben am Anfang dann gemacht und habe halt diese, für sie toll, die lebt auf der Insel, dass dieser Mann das Reihenhaus,
so
da ist alles,
ne?
Ist so, ganz so für perfekt. Sie das, was sie gerne gehabt hätte wahrscheinlich.
Ja.
Und dann schmeiße ich das alles hin und gehe in diese dreckige Stadt nach Hamburg.
Mhm. Na gut, deine Eltern haben 5 Töchter.
Ja.
Und da ist man natürlich froh, wenn die alle so
versorgt
und sowas so sortiert sind.
Ja.
Und der Arzt und die Apotheke,
auch,
besser geht's ja gar
du,
nicht.
Du, das war auch gar nicht, ja, die fanden auch den Apothekenjob natürlich toll.
Ja.
Von ihren 5 Mädchen sind ja 3 in der Apotheke gewesen, also jetzt noch 2.
Ja, erstaunlich. Aber. Deine Eltern waren ja, hatten Bauernhof.
Genau.
So richtig rau, glaube ich. Da
ganz raue Marschland-Bauernhof. Ja. Das waren nicht die fetten, wie soll ich sagen, Landstriche, wo noch das richtig dicke grüne Gras wächst und die Kühe ganz auch fett sind. Sondern das war viel Matsch und das war die Marschgegend und das war wirklich ein Bauernhof.
Du hast mal gesagt, der liebe Gott hat eigentlich nicht vorgesehen, dass der Mensch sich dort ansiedelt.
Ja, ich glaube, mein Dorf findet das natürlich gar nicht gut und meine Region.
Und du bist Ehrenbürgerin.
Ich glaube wirklich, die sind da damals, ich glaube, die wollten weiter, die wollten an die Nordsee, die wollten so nach Sylt und so. Und dann sind die mit ihrer Kutsche, glaube ich, im Matsch da irgendwo stecken geblieben, da wo ich dann geboren wurde. Die sind einfach nicht weitergekommen. Dann haben die sich kennengelernt, da hatten sie Sex und dann haben sie gesagt, oh, komm, es ist doch auch egal, jetzt bleiben wir hier.
Ja.
Es ist ja auch alles nett und alles schön da, aber es ist jetzt nicht die fette Region im Norden.
Also schon natürlich, ich weiß nicht, ein Psychologe würde wahrscheinlich das hochspannend finden, dass aus diesem, ja, von dieser rauen Landwirtschaft die Töchter dann in die Apotheke ziehen. Sogar alles ganz sauber, ganz clean,
ja, das
ganz
war mir
steril,
auch wichtig.
Ganz,
ja, weil man ja, eben
so, ganz anderer
so
Duft
viel Bauernhof um sich rum hatte und alles roch, immer roch alles nach. Mhm. Der Papa roch immer nach Korthut und hatte immer große, dreckige Hände, weil die gar nicht mehr richtig sauber gingen. Mhm. Es wurde ja damals noch sehr analog gearbeitet. Heute hast du halt gute Maschinen und überall, wo man war, roch es überall. Überall war Kacke ja irgendwie jetzt so. Es war ein schöner Bauernhof, aber trotzdem war es ja so. Es roch halt immer. Und deswegen fand ich es ganz schön, in der Apotheke zu sein und dieser gestärkte weiße Kittel, das fand ich schon ganz toll. Irgendwann hieß es bei uns in der Apotheke, so, wir haben uns jetzt, wir stimmen mal ab, wir finden das ein bisschen spießig mit dem weißen Kittel. Und habe ich gesagt, wenn wir aufhören mit den Kitteln, bin ich
weg.
Raus.
Ja.
Dann habe ich keine Lust mehr.
Das war für dich das, was den Job so attraktiv gemacht hat.
Das war auch
gemacht.
Schön. Ja, ich fand das wirklich ganz schön.
So eine Apothekerzeitung oder so ein Netzwerk wurde ja auch befragt zu dir. Das war ein Riesending, dass die da nochmal hin sind und den Apotheker gefragt haben, wie es denn mit dir war. Und er hat dich in den höchsten Tönen gelobt.
Hannes Hobbs.
Genau.
Ja,
dass du so eine tolle Mitarbeiterin.
Der ist leider mittlerweile.
Oh, ja. Und er war aber begeistert und hat gemeint, dass du im Verkauf natürlich die absolute Kanone warst, aber auch gerne im Keller die Arznei angerührt hast, weil du da singen konntest und in Ruhe deine Musikprojekte vorantreiben.
Ich hatte ja schon das Musikprojekt und das Tolle war, er war halt großer Fan dessen, was wir gemacht haben, was ich mit meiner Kollegin gemacht habe. Und ich musste aber ja arbeiten den ganzen Tag und ich musste aber auch irgendwie mit Edda damals besprechen, wie kriegen wir den Song dahin transponiert, wo meine Tonart ist. Ist ja ein Männersong, ich brauche den höher. Wollen wir es einmal, spiel mal einmal vor, leg den Hörer auf dein Klavinova, ich kann dann unten so tun, als würde ich gerade Salbe anrühren.
Du saß im Keller
und dann habe ich im Einfasskasten gesessen und habe ins Telefon gesungen und den Text dazu aufgeschrieben und ich musste auch Texte lernen. Dann habe ich irgendwie so 40 Kilo, ich weiß nicht, irgendwas mit Cum Aqua gemacht, also irgendeine Salbe nochmal angerührt und habe dabei so da gestanden und diese dicken Mörser mit den dicken Salben angerührt, die standen auf so einem Wasserbad und dabei die Texte gelernt. Wann sollte ich das machen? Abends musste ich den schon können, weil wir mehr Kamerad den Abend schon gesungen haben.
Aber da ging nie was schief, oder? Dass irgendwie
die
Venencreme
schief.
Der Sylter Omas.
Ach so, nein.
Plötzlich
da war ich immer sehr gut. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Du hast auch Zäpfchen gegossen?
Ich habe auch Zäpfchen gegossen, Belladonna-Zäpfchen.
Und da misst, das muss man doch genau, wie geht das? Wie
naja, wir haben natürlich Milligrammwagen.
Ja.
wie man Zäpfchen gemacht hat.
Ja, wie macht man das?
Also es gab, das muss man natürlich, also du hast eine Zäpfchenmasse, Zäpfchenmasse, das ist eine bestimmte Masse, die resorbiert wird, die nicht schädlich ist, da ist der Inhaltsstoff drin. Und dann wird das Ganze geschmolzen, die Zäpfchenmasse, dann wird das genau abgewogen, dann wird das natürlich so lange gerührt, bis ganz klar ist, durch die Galenik ist wirklich auf jedem Millimeter in dieser Creme jetzt auch die gleiche Menge, weil bei Belladonna kannst du da schon mal Schwierigkeiten haben. Dann wird gerührt und dann hast du eine Zäpfchenform, kannst dir vorstellen, so ein Block, ein Eisenblock, wo Zäpfchen drin sind. Ja. Da gießt man das rein, wie beim Weihnachtsmann und Schokoladen-Osterhasen. Ich glaube, dass die auch so arbeiten. Da wird es reingegossen, es wurde geprüft bei mir, sogar in der Prüfung, da darf kein Rand sein, der durchläuft, das muss oben ganz klar sein und glatt sein. Und dann kühlt man die ab, stellt die in den Kühlschrank und dann holt man sie raus und schraubt diese Form auf. Und dann hat man fertige Zäpfchen.
Ich wusste überhaupt nicht, dass das in Apotheken selber macht. Ist das heute noch
das
so?
Das wird, glaube ich, wenn du bestimmte Ärzte hast, die damit noch arbeiten, wird das garantiert noch gemacht, ja. Ich finde das auch gut. Ist ein schöner Beruf, das auch zu machen.
Total. Was mich in Apotheken immer ärgert im Herbst, ist die, da muss ich unbedingt mit dir drüber reden, die heiße Zitrone. Hast du auch heiße Zitrone verkauft?
Ist das was zum? Ich möchte noch mal ganz, darf ich noch ganz kurz eine Sache.
Wenn
ich habe
dir
schon, aber ich habe dir noch nicht richtig. Es gab zum Beispiel neulich habe ich einen ganz spannenden Bericht darüber gelesen, dass man jetzt festgestellt hat, dass es für Frauen im Alter gut ist, Testosteron zu nehmen. Fand ich erstmal merkwürdig, ist aber so. Es gibt aber auf dem Markt für Frauen überhaupt keine Arzneimittel dafür. Ja. Also sprich keine Zäpfchen, weil für Frauen scheint das irgendwie ganz gut zu sein, Testosteron über Zäpfchen. Da brauchst du dann die Apotheke? Du könntest es gar nicht anders zuführen.
Okay.
Weißt du, was ich meine?
Es
gibt schon auch Momente, wo es auch wirklich wichtig ist. Deswegen appelliere ich auch immer und sage, man kann schon mal bei der Internetapotheke bestellen. Aber lass die Apotheken nicht verschwinden. Für meine Mutter ist es wichtig, die kann ich bestellen. Die alten Leute brauchen noch die Apotheken, die brauchen noch die Beratung. Und dieses Mal eben am Wochenende doch ganz schnell, auch wenn die damit werben, die Internetapotheken, soll ich dir was mitbestellen, ist in 10 Minuten da. Es ist nie in 10 Minuten da. Es ist immer in 2 Tagen erst da. Also vergesst die Apotheken nicht. Und was soll die verkauft haben? Zitrone?
Die heiße Zitrone. Das ist
das
nämlich
so ein Granulat?
Diese grässliche Lüge. Weil er sagt, wenn du im Herbst jetzt Vitamin C brauchst, dann nimm die heiße Zitrone. Jeder halbwegs...
Meinst du eine echte heiße Zitrone? Du nimmst die Zitrone, presst sie aus, heißes Wasser...
Nee, so ein Granulat tatsächlich. Für das heiße. Und Vitamin C zerfällt, wenn man es heiß macht. Und trotzdem wird es da verkauft. Da
reg
ich mich jeden Herbst auf.
Also dieses Ganze...
Musstest du sowas verkaufen?
Naja...
Wir müssen noch ein bisschen Kohle machen.
Ich habe sie jetzt nicht davon abgehalten. Aber was man zum Beispiel lange... Ich habe oft gesehen, dass es Kombipräparate gibt mit Magnesium und Calcium. Magnesium, Calcium ist aber ein Antagonist, das heißt, es zusammenzunehmen, hebt sich die Wirkung auf. Warum wird sowas hergestellt und verkauft? Das hat mich immer sehr aufgeregt.
Ja.
Ich glaube auch, dass der Mensch, weil der Mensch soll ja immer sehr viel entschlacken.
Ja.
Das halte ich auch alles für Unsinn. Wir sind ja kein Auto, der einen Ölwechsel braucht. Wären wir das, würden wir alle mit 30 nicht mehr anspringen und wahrscheinlich sterben, weil wir von innen völlig verschmiert und vergiftet und nur noch Gifte in uns haben. Also ich glaube, das ist nun mal das Schöne am Menschen, der reinigt sich halt selber. Es ist ein selbstreiniges, wie so ein Gecko. Der Gecko hat selbstreinigende Füße. Wusstest du das?
Nein. Nein. Aber wenn du fasten gehst, dann förderst du ja diese Zellregeneration.
Ja, aber dann,
und das ist nicht entschlacken, aber... führt vielleicht, weil du vorher gesagt hast, nur 1,5 Kilo abgenommen, aber vielleicht neue Füße.
Also das mit dem Fasten mache ich auch, um mir selber zu beweisen, du musst nicht rauchen, du brauchst keinen Alkohol und du brauchst auch keinen Zucker. Ina, du brauchst gar nichts. Du bist ein freier Mensch, der von nichts abhängig ist. Das hat super funktioniert. Du brauchst auch keine Nahrung. Es geht ein bisschen eher darum.
Aber ich finde, gar nichts ist halt immer schlecht, weil man danach dann wieder so gierig
wird. Ich würde halt gerne mal so mittelmäßig können. Ich kann ja immer nur volle Wurst oder gar nicht. Ich habe halt so wenig Mittelmaß.
Aber sprich, wenn der Hinnerk kam in der Apotheke und dann gesagt hat, ich hätte jetzt gern Magnesium, Calcium, hast du noch mal gesagt, so Hinnerk.
Würde ich nicht machen.
Mach nicht.
Das, machen wir nicht.
Nimm das hier. Nimm Magnesium.
Das ist Magnesium, das ist Calcium, die nimmst du morgens, die nimmst du abends.
Okay.
Wie bei Aronal und Elmex.
Mir auch noch keine wirklich beweisen können.
Nee, aber das ist, glaube ich, das ist zum Beispiel, da sind wir, glaube ich, wieder im Humbug-Bereich, würde ich jetzt fast sagen.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Ich möchte da jetzt keine Anzeigen bekommen. Vielleicht ist es auch alles ganz toll. Hat sich ja auch viel getan. Aber was auf jeden Fall geholfen hat für den Apothekenjob ist, wenn du dich dafür interessierst, wenn du dich für Medizin interessierst, wenn du dich für den menschlichen Körper interessierst, spitze, wenn er krank ist, was ja noch toller ist, wie man den wieder heil kriegen kann, was wirklich hilft, wie hilft es eigentlich, wenn du es einnimmst. Und diese Fachhochschule für Chemie und Pharmazie, die ist schon toll. Also das war schon...
Das ist total anspruchsvoll.
Ne? Ja, ist anspruchsvoll. Hätte ich auch nie gedacht und ich hätte auch nie gedacht, dass ich das schaffe. Weil es gab viel Chemieunterricht, viele Prozesse, die im Körper stattfinden und sowas. Ja. Und ich dachte, boah, du bist eigentlich auch eher doof. Ich war natürlich auch ein bisschen doof zu der Zeit, weil ich mich auch heute immer noch frage, wie ich eigentlich durch die Schulzeit gekommen bin. Weil zum Hausaufgaben machen war halt überhaupt keine Zeit. Wir haben die ganze Zeit waren wir in der Schule.
Auf dem Hof
dann. Ja, und dann haben wir geholfen nachmittags und abends wurde halt gemolken und so. Und abends sollte man Hausaufgaben machen. Und die habe ich halt dann nicht mehr gemacht, weil ich quasi eingepennt bin. Und das hat aber auch niemanden so richtig interessiert. Und ich frage mich, wie ich da überhaupt durchgekommen bin.
Aber da kannst du ganz schön stolz auf dich sein.
Ja, und mittlerweile denke ich das auch. Mittlerweile denke ich auch irgendwie, dass du diese Fachhochschule dafür Chemie und Pharmazie geschafft hast. Ich hätte das nicht gedacht. Viel Mathe und also Zeugs. Das hat mir aber dann gezeigt, nee, du bist nicht doof. Du musstest nur jetzt erstmal lernen. Wie lernt man eigentlich? Ich hatte ja nie gelernt für die Schule. Nie. Bin da immer gut durchgekommen, aber ich habe nie gelernt. Never.
Du hast es mal so, wie ich fand, sehr plastisch geschildert. Und da hat man richtig so die Beklemmung mit im Bauch, wie ihr Landkinder in die Schule kamt. Und da waren dann irgendwie vorne die erste Klasse, dann die zweite Klasse. Und dann wurde nochmal separiert, die platt gesprochen haben, Plattdeutsch. Mhm. Und also die dann die Volllandeier waren und die schon
Landeier, wir waren schon wirklich Dorf. Also wir waren schon alle Landeier.
Oder halt die Bauernkinder, die dann vielleicht noch so doppelt schwierig
da reinkamen. Man sprach
halt,
also wer Plattdeutsch sprach, kam halt vom Bauernhof. Das war so. Mhm. Und was man heute so feiert, ne, dieses, oh, sie spricht Platt und oh, wie schön, sie schreibt Geschichten auf Platt. Sag mal was auf Plattdeutsch. Mit den Shanties, dieses Ganze. Es war ja damals nicht denkbar, dass das cool sein soll. Ja. Das war ja...
Musste man loswerden, so schnell wie möglich, oder?
Ja, man musste sofort Hochdeutsch lernen und möglichst akzentfrei. Deswegen haben ja so viele bei uns gar kein Plattdeutsch mehr gelernt, weil vielen Eltern war damals klar, das Kind soll kein Plattdeutsch sprechen. Das soll mal in die Stadt gehen können. Man soll nicht hören, dass das Kind vom Bauernhof kommt. Und das war meinen Eltern total egal. Und man hört, meine Eltern waren ja immer selber so, meine Mutter heute noch, wenn sie Hochdeutsch spricht, verfällt die immer noch im Satz. Also sie fängt dann, ja, das habe ich auch gesehen, sagt sie dann so ein bisschen.
Fängt gut an.
Ja, aber auch schon so ein bisschen so Heidi Kabelesk auch. Und dann kommt aber irgendwann, das können Sie mal sagen. Also dann kommt dann auch was Falsches noch so da rein, wie man es im Plattdeutschen halt sagt. Und das ist sehr charmant, finde ich. Aber woher hätten wir Kinder das irgendwie auch lernen sollen? Ne? Jetzt ist alles gut, habe ich mich gefreut. Und damals war es eben uncool. Mhm. Plattdeutsch war überhaupt nicht cool. Kein Mensch wollte das.
Und dann sagst du, du hast eigentlich nie lernen können, hast auf dem Bauernhof ganz viel mithelfen müssen.
Ja.
Und dann trotzdem so eine Ausbildung gemacht, das ist eigentlich ganz schön gut.
Ganz schön gut. Ja. Aber das sage ich heute auch, glaube ich, erst so. Ich glaube, da hätte ich vor 10 Jahren noch gesagt, wie, ja, komm. Und heute sage ich irgendwie, ja, ich glaube, ich bin ganz schön stolz auf alles, wie es so gelaufen ist.
Mit alles meinst du auch, weil das wollte ich jetzt gerade fragen. Du kannst ja eh stolz sein. Also dann die Gesangskarriere, die Moderationskarriere. Mhm. Fühlst du sowas wie stolz oder geht es so im Alltag, in dem man auch so mit sich hadert, weil man sagt, mein Gott, ein Jahr schon nicht mehr joggen gewesen. Und so geht es unter oder hast du Momente, wo du ganz gut zu dir bist?
Ja, nicht so viel. Nicht so viel, das hat eben auch damit zu tun, weil ich das auch nicht gelernt habe. Also ich habe eher immer gehört, das war noch nicht so gut, das können wir noch besser oder mach das jetzt oder das hast du noch nicht gemacht. Aber ich wurde wenig gelobt, ich lobe auch wenig. Ich habe das selber auch wenig in mir zu loben. Ich
sag, sprich Mitarbeiter, mal, die
schlecht oder so, das ist schon viel für mich.
Ehrlich?
Nicht geschimpft, ist halt gelobt.
Obwohl du weißt
ich
vielleicht,
weiß um
wie gut
alles.
Das tut,
dass man
lobt.
Ja. Aber das Lustige an der Karriere, wenn wir es mal so nennen, das Wort Karriere hört sich immer so an, ne? Ist aber, dass am Ende die plattdeutsche Sprache all das hervorgebracht hat, was mir heute am Herzen liegt. Auf den großen Bühnen stehen, dass es ins Fernsehen gegangen ist, dass ich überhaupt Fernsehen mache, ist dadurch entstanden, weil ich plattdeutsche Geschichten geschrieben habe fürs Radio, für den NDR, dann für die NDR Talkshow eingeladen wurde, vor sehr vielen Jahren, da erzählt habe über meine Kindheit auf dem Bauernhof. Und es war für den NDR so ein Bäm. Und die fragten, ob ich nicht das moderieren möchte und hier und da moderieren möchte. Und dadurch ist überhaupt Inas Nacht entstanden. Das hätte ich gar nicht. Mhm. Und ich singe auch auf der Bühne, wenn ich unterwegs bin, auch Platzsongs mit immer mit drin. Also auch das finden die Leute mit am charmantesten, ja, was da irgendwie passiert. Das heißt, Plattdeutsch hat mir dann, so quälerisch das war in den Anfangsjahren und Kinderjahren, hat es später aber gut geholfen. Also hat es mir eigentlich den Weg geebnet, muss man so sagen, ja. Und jetzt kämpft die Sprache damit auszusterben. So ist es halt im Leben. Ich finde Plattdeutsch auch toll, es ist auch alles gut und dass es weiter gelehrt wird, ist ja auch alles toll. Aber ich finde halt, dass Sprachen auch benutzt werden müssen und es gibt halt kein Plattdeutschland, wo du hinfährst. Ja. Also wenn du Italienisch lernst, dann ist dein Ziel, irgendwann auf Italienisch Nudeln zu bestellen und ein Rosso irgendwas und dass man das irgendwie bestellen kann. Und nochmal danke, bitte, wie geht's denn hier zum Rathaus? So, und dann ist man ganz stolz, wenn man das kann. Und du, aber jeder versteht dein Hochdeutsch. Also du bist heute nirgendwo mehr aufgeschmissen, wenn du nur platt sprichst und es wird, es ist schön, es ist Retro, es
ja, aber dadurch ein bisschen künstlich.
Ist Geschichte,
ne?
Also, und es so wird ein Kultur bisschen künstlich am Leben gehalten. Und dafür kriege ich immer sehr viel Gegenwind, wenn ich das sage. Aber wollen wir ehrlich bleiben, es ist so. Also ich finde es gut, dass es noch wie so ein Museum gehalten wird und gemacht wird. Aber sind wir ehrlich, es ist auch schwierig. Ja, und in, an den Schulen wird dann Plattdeutsch unterrichtet, wo ich immer denke, unterrichtet doch erstmal richtig Hochdeutsch.
Ja.
Da, sorry, aber das finde ich halt... Ich habe gerade mehrere Dokumentationen über Grundschulen gesehen und denke, ich weiß nicht, ob es in Hamburg so wichtig ist, erstmal Plattdeutsch zu lernen. Ich würde jetzt erstmal sagen, lass, bring ihnen erstmal Schwimmen bei, das ist vielleicht wichtiger. Mhm. Vielleicht irgendwas Motorisches noch, was sie machen könnten, aber lieber eine Deutschstunde mehr. Ja.
Oder wie Johann Lafer letzte Woche hier gesagt hat, kochen lernen.
Oder kochen, oder wie geht Steuern machen. Ja. Irgendwas Praktisches, aber Plattdeutsch ist halt ein Spaß. Mhm. Ah, und jetzt kriege ich wieder Briefe.
Ich glaube, die ist überschaubar, oder? Oder ist die Plattdeutsch-Community eine die einen, so das ganze Land treiben kann?
Nein, aber früher war es halt ein bisschen überschaubarer, weil du über Social Media nicht so schnell mit den Kommentaren sein konntest. Ja. Und heute geht es halt einfach ganz schnell.
Du, dann komm einfach zu uns hier im Südwesten. Gibt es, glaube ich, da wenig zu befürchten.
Ja,
die Lobby
deswegen,
ist relativ klein,
wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte das jetzt im NDR-Interview auch nicht erzählt.
Siehste. Ja. Gut, wir sind in der ARD-Audiothek natürlich. Ja. Muss ich mal empfehlen. Ina, du kommst zu uns. Jetzt drehe ich meinen Zettel einmal um. Alles, was ich aufgeschrieben habe, ist nichts da hier. Du kommst zu uns.
Ich komme nach Ulm.
Nach Ulm.
Ich komme nach Karlsruhe.
Und nach Koblenz.
Ich komme nach Koblenz.
Und nach Ravensburg.
Nach Ravensburg, nach Offenburg.
Nach Offenburg.
Ich habe nur die Termine nicht. Ich weiß, das ist alles im Februar.
Februar.
Aber ich weiß nicht genau wann. Aber man kann ja einfach gucken.
Genau.
Tickets Ina Müller. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute kommen. Weil es ist wirklich die Zugabentour, weil sie so Bock hat. Weil sie möchte nicht woanders sein. Sie möchte dann nur in Ravensburg sein. Ja. Oder sie möchte dann nur in Karlsruhe sein oder in Ulm. Weil auch ich habe mittlerweile nicht mehr so viel zu tun im Sinne von, ich stehe dann auf der Bühne und denke, nirgendwo anders möchte ich jetzt lieber sein. Genau hier möchte ich jetzt sein. Ich habe richtig Bock. Wie Bruce Springsteen und Mick Jagger.
Ja, also als ich die gesehen habe, die Rolling Stones Herren, wie die da ihren neuen Song vorgestellt haben, weil du es vorhin gesagt hast, die brauchen kein Geld mehr, die haben nur Lust da drauf.
Ja.
Total.
Ist nur Bock.
Ja.
Und das ist doch das große Ziel im Leben.
Ja.
Dass man irgendwann nur noch sagt, ich bin so froh, dass ich diesen Job noch machen darf. Mhm. Ich habe so Bock, bitte komm vorbei, sonst müsste ich was anderes machen.
Das wollen wir unbedingt verhindern. Ich fand nur lustig, dass du die Tour Zugabe genannt hast, weil du eigentlich ein Zugabengegner bist. Ne? Du sagst irgendwie, bitte, bitte, ihr Super-Acts, quält mich nicht mit 1,5 Stunden
eigentlich,
Zugaben.
So, ich möchte,
ich
mal
möchte
was
irgendwann
sagen.
Noch mal nach Hause, wenn man wegen der dicken Füße.
Also ich glaube nicht, dass Bruce Springsteen wirklich noch variiert am Ende mit seinen Zugaben. Das kann er schon deswegen sehr schlecht machen, weil das ist alles im Lichtpult eingespeichert, es ist alles im Tonpult eingespeichert. Alles, was da gerade jetzt stattfindet, der würde alle würden austicken, wenn Bruce sagen würde, ich habe mich heute dafür entschieden, doch nochmal einen anderen Song zu singen. Da wäre was los. Man weiß, es kommen wahrscheinlich jetzt noch 2, wenn es wenig sind, bei mir kommen immer 2. Nee, ich bin dann aber schon bei 2,5 Stunden.
Ja.
Weil ich immer denke, natürlich komme ich noch mal raus und natürlich singe ich noch einen Song. Aber ich möchte auch immer nicht so tun, als ob ich nicht Als ob ich jetzt nicht nochmal rauskommen würde, wenn ihr jetzt nicht geklatscht hättet. Ich finde dieses Game immer so ein bisschen albern. Mhm. Ich glaube, das will ich damit nur sagen. Mhm. Und dann gibt's eben Leute, die geben 6 Zugaben. Und das tut mir dann fürs Publikum so leid. Weil das Publikum ist natürlich sehr freundlich und klatsch, klatsch, klatsch. Und der Künstler, und das ist immer so künstlerabhängig, ich habe da schon Konzerte erlebt, und liebe Güte. Und sobald das Publikum klatscht, denkt er halt immer, der Künstler, oh, sie wollen mehr. Nein, sie haben nur noch mal geklatscht, um noch mal zu sagen, das war auch schön, jetzt ist aber auch gut. Manchmal heißt klatschen auch, so, jetzt ist aber auch gut. Mhm. Wir gehen jetzt alle nach Hause, hier, das geben wir dir noch mal meinen Applaus. Ja, das Brot des Künstlers. Hier hast du es noch mal. Mhm. Der Künstler denkt immer, da wird ja noch geklatscht, ich muss noch mal raus. Und ich glaube, das ist eines der großen Missverständnisse im Live-Business. Manchmal ist Klatschen auch einfach nur eine kleine Freundlichkeit zum Schluss.
Erklärst du das auf der Bühne dann auch?
Nein.
Dass das Game, wie du es nennst, dann in Ravensburg, in Ulm, in Offenburg...
Ich gehe auch nach der ersten Zugabe nicht wieder ab.
Ja.
Ich sage, was soll ich jetzt wieder runterlatschen, so tun, als würde ich nicht wiederkommen. Ich bleibe jetzt hier, ihr müsst euch nicht die Hände wund klatschen, tut auch weh, wenn man schon so lange so geklatscht hat. Ich freue mich, nicht missverständlich, ich freue mich natürlich über Applaus, ich will, dass die Bombenstimmung haben und dass sie das toll finden. Ich glaube aber, dass man das Zugabending mal wegtun kann irgendwann.
Ich habe schon beides erlebt, dass ich irgendwie, als dann plötzlich das Licht anging und der nicht mehr kam, da habe ich gedacht, hui, das ist aber auch, also irgendwie ist dann doch so ein kleiner Abschiedsschmerz da.
Das war ein bisschen beleidigt.
Hab aber auch schon umgekehrt gedacht, als es dann so Richtung Stunde 3, 3,5 ging, ich möchte jetzt echt raus.
Ja, ich sage immer, kein Konzert kann so geil sein, dass es länger als 2,5 Stunden dauern darf. Wirklich nicht. Und kein Kinofilm hält, also keine Konzentration. Und nichts ist so geil, dass es so ewig dauern darf. Die Kinofilme ja auch, die dauern ja mittlerweile alle über 2 Stunden. 2,5 Stunden, 3.
Ja.
War nicht jetzt Oppenheimer, war das nicht Wahnsinn? Was sind 3-Stunden-Ding?
3 Stunden.
Ja, sorry, Leute.
Ist zu lang.
Das sind wir auch nicht. Wir sind die TikTok-Generation. Ja. Wir halten ja, TikTok ist uns ja zum Teil schon zu langsam.
Ich kann auch nicht mehr so lange sitzen. Ich wähle jetzt schon immer Plätze außen, damit ich mal zwischendrin aufs Klo
kann. Und weißt du, das Ganze hat ja mal gestartet irgendwann. Ist ja mal gestartet, würde man, glaube ich, sagen. Zu einer Zeit, als so, ich sag mal, im Mittelalter sowas wie Theaterstücke, Pring, Pling, der Mann mit der Harfe, quasi Opern oder so weiter entstanden sind, da spielte man 45 Minuten, 15 Minuten Pause, 45 Minuten, alle gehen nach Hause. Mhm. So fing es mal an. Und mittlerweile sind wir bei 3,5 Stunden. So war das nicht gedacht. Deswegen dauert ja auch jeder Film 1,5. 2 × 45 sind 1,5. Kommt alles aus der Antike, aus den alten Theaterstücken.
Und dann kam Vom Winde verweht und dann war alles...
Ja, also 2,5 lasse ich durchgehen. Aber Kinofilme von 3 Stunden geht nicht. Dann macht eine Serie draus, 6 × 1,5 oder irgendwas. Damit kann ich umgehen. Aber nicht im Kino sitzen. Welchen Film? Ich glaube, Gucci habe ich neulich geguckt. 2:20. Ist schon... echt kein guter Film.
Und dann
sitze ich und dann denke ich immer, der Hund saß ja auch noch im Auto, darf man ja gar nicht sagen, aber da saß noch ein Hund im Auto. Und du denkst, wir sind Kleines, sagen wir zum Hund, wir sind 1,5 Stunden weg.
Jetzt hast du den zweiten Shitstorm in der Backe. Die Plattdeutschen und die Hunde-Community, die ist brutal.
Es war abends, es war kalt, es war nicht Sommer und es war runtergelassene Fenster. Wir mussten ihn da lassen, es ging nicht anders. Er hat es ja auch überlebt. Aber wir wussten, der Film dauert 1,5 Stunden, aber nicht 2:20. Niemand muss jetzt schon mal den Hund rauslassen. Also mich nervt es. Nervt es dich nicht?
Doch, natürlich. Vor allem finde ich
dann
auch...
Dann sag doch was. Lass mich doch hier nicht so rumhaten.
Und
du steigst nicht ein.
Ja, es ging immer noch so ein bisschen weiter. Ich dachte mal schauen, in welchen Fetten auf sie noch springen. Ich finde aber auch durch dieses, was ich ganz stark merke, durch dieses Zuhause-Streamen, wo man einfach mal anhält und sich ein bisschen unterhält und dann holt man noch ein Bier und ein bisschen Schoggi. Jetzt so 2,5 Stunden im Kino, ohne dass man mal kurz auch mal eine Frage so was, wer war jetzt nochmal der mit den blonden Haaren oder so? Das verlernt man so ein bisschen. Ich finde, wir verlernen gerade Kino, was wieder schade ist.
Ich gehe gerne ins Kino. An der Nordsee, wo ich bin, da habe ich ein tolles Kino, da läuft alles, was gerade laufen soll. Das heißt, ich kann mir wirklich aussuchen, den gucke ich und zwar da, den gucke ich. Es ist klein, es gibt 4 Kinos, das eine hat 30 Plätze, das andere 50 und so. Und da habe ich schon richtig beschissene Filme gesehen, aber auch richtig gute Filme.
Ja.
Und die hätte ich wahrscheinlich in Hamburg nicht geguckt. Und in Hamburg gibt's nur die Passage in der Mönckebergstraße, wo ich überhaupt hingehen mag, weil da noch keine gegrillten Hühnerflügel mit Nacho-Soße gefressen wird, während der Vorstellung, weil mich das so wahnsinnig nervt. Ja. Dieses, also Fressen und Gucken ist wirklich auch eine neue Unart.
Ich war kurz im Kino, da war die kleine Cola, war glaube ich 0,7 Liter.
Ja.
Oder die normale Cola. Ja,
genau. Und dann holt man sich vor allen Dingen eine Cola Light, dann aber einen Rieseneimer mit irgendwas, mit irgendwas an Süßigkeiten oder mit Nachos oder mit, ich weiß nicht, Popcorn. Popcorn, süß oder salzig. Ey, so ein Eimer voll, ein Arm voll Eimer mit süßem Popcorn. Warum?
Weil du nach dem Fasten Energie brauchst.
Nein, neulich saß ich neben jemandem, der hatte eine ganze Haribo-Tüte gefressen und für jedes einzelne immer rein in die Tüte raus. Rein, raus. Und mir lief schon wirklich der Stressschweiß, lief mir aus den Haaren und dann hat er irgendwann fertig, schmiss die Tüte so nach unten, fand ich auch schon wieder, blieb da auch liegen, holt die nächste Tüte raus.
Echt jetzt?
Ja, bin ich gegangen. Ich konnte nicht, ich kann das einfach nicht mehr. Ich halte das einfach nicht mehr aus.
Ina, mit diesem grundpositiven Schlusswort.
Wie ich halt
wir sind schon im Zugabenbereich.
Halt so, oh mein Gott.
Ja, da sind wir wieder. Wir freuen uns auf dich, wenn du kommst im Februar.
Ich freue mich sehr auf euch.
Es war, das darf ich am Schluss jetzt sagen, für mich heute wirklich was ganz Besonderes, weil, und das darf ich natürlich immer nur am Schluss sagen, ich bin ein bisschen Fan. Und ich bin es geblieben, auch nach diesem Gespräch.
Ich freue mich. Ich
bin vielen Dank.
Ich bin jetzt auch Fan. Lass uns Fan gegenseitig sein. Das ist fast so eklig wie Zugaben.
Ich danke dir.
Ich danke dir auch, Jörg. Schöne Zeit und hoffentlich bis bald mal wieder.
Ja. Mhm. Tschüss, mach's.
Tschüss.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.